was ist das Optimum? Das wäre ja eigentlich, ich schreibe eine Stelle aus und ich kriege genau eine Bewerbung mit der perfekt passenden Person.
Recruiting ist keine Aufgabe, sondern ein Prozess.
Dass es nicht heißt, ein guter Arbeitgeber zu sein, ich muss einmal was Gutes machen und dann kann ich mich darauf ausruhen. Wer seine Hausaufgaben nicht macht, wer nicht dranbleibt, wer nicht kontinuierlich versucht, besser zu werden, der geht einfach in diesem Markt unter.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Einstellungssache. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, und zwar den Dennis Utter. Dennis kenne ich jetzt schon mittlerweile über ein Jahr. Er ist Beirat von Leading Employers und wir haben schon in einigen Leading Employers Veranstaltungen und auch abseits rund um das Thema HR uns häufig hier in Hamburg getroffen und ausgetauscht. Und heute sind wir einmal zusammen vor der Kamera, bevor wir uns wieder in anderthalb Monaten beim nächsten Leading Employers Event in Wien vor Ort treffen. Ja, Dennis, freut mich erstmal, dass du heute hier bist und nochmal alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag, der ja am gestrigen Tage war. Ich hoffe, du hast gut hierher gefunden und ich hoffe, du bist bereit für unsere Fragen heute.
Vielen Dank, doppeltes Jahr, also gut hergefunden und guten Geburtstag gestern gehabt mit Sonnenschein, wie sich das in Hamburg gehört, würde ich sagen.
Ja, sehr schön. Und heute sprechen wir über ein Thema, was dich wahrscheinlich den ganzen Tag über beschäftigt. Und zwar bei Leading Employers habt ihr euch ja darauf spezialisiert, die Top 1% der Arbeitgeber in Deutschland auszuzeichnen, zu den Veranstaltungen einzuladen und denen vor allem natürlich auch genau mitzugeben, was läuft gerade schon sehr, sehr gut im Unternehmen, was halt auch dazu führt, dass man dazu gehört und wo gibt es gegebenenfalls auch noch gewisse Handlungsempfehlungen, die in der Zukunft umgesetzt werden dürfen, um weiterhin zu den Top 1% gehören zu dürfen. Nach welcher Art und Weise definiert ihr das eigentlich? Weil Siegel haben ja mal eine mehr oder weniger wissenschaftlich fundierte Grundlage. Auf welche Art und Weise definiert ihr die Top 1%?
Also erstmal, ich glaube, super zusammengefasst, besser kann man es nicht sagen mit den Top 1%. Ja, Siegel ist ein weites Feld und da muss man auch ehrlich sein, da gibt's auch viel Grauzone und auch viel Schwarzzone und allein in Deutschland über 200 Siegel, die man irgendwie sich mal kaufen, sich dafür bewerben, sich dafür anmelden oder sonstiges kann. Die Grundidee von Leading Employers ist eine total andere. Es ist keine Auftragsstudie. Das heißt, Max kann nicht sagen, hey Dennis, ich würde gerne dazugehören. Wie kriegen wir das gemeinsam hin? Und wo muss ich einen Vertrag unterschreiben? Und welche Bewerbung muss ich ausfüllen? Und welche Zettel hättest du gern?
Ich habe es wirklich probiert beim ersten Mal essen. Nein, Spaß beiseite.
Sondern es ist genau andersrum. Das heißt, Leading Employers geht auf die Suche nach Quellen, die was über Arbeitgebende erzählen. Das sind mittlerweile weit über 300 Quellen und es sind Quellen aller Couleur. Da kann man sich ganz trivial einen Kununu vorstellen. Das kennen wir vermutlich fast alle, wo man relativ schnell mal einen Einblick bekommt, okay, wie ist das Unternehmen von Bewerbenden oder auch von Angestellten wahrgenommen in der Vergangenheit. Das wäre für uns aber nur ein einzelnes Mosaiksteinchen. Mhm. Und wir versuchen ja ein großes ganzes Bild zu erzeugen. Und deswegen gucken wir uns, ich sag mal, im Großen und Ganzen so einen 360-Grad-Blick vom Unternehmen an. Also nicht nur zu schauen, was sagen vielleicht aktuelle Mitarbeitende oder was sagen ehemalige Mitarbeitende, sondern vielleicht auch, was sagen eigentlich Juries oder was sagen vielleicht auch Experten oder was sagt vielleicht auch die Marktlage oder wie wird ein Unternehmen eigentlich aus Diversity-Gründen wahrgenommen? Welche Initiativen unterstützt ein Unternehmen? Wo bringen Unternehmen sich aktiv ein oder wo reden sie drüber, aber tun das gar nicht so aktiv? Und das Ganze packen wir in ein großes Mosaik, so erkläre ich das ganz gerne. Das hat dann 300 Teilsteinchen und ergibt, sagen wir mal, ein blaues Bild mit einem grünen Auto. Und selbst wenn du sagst, pass auf Dennis, ich habe mir mal die 300 Quellen alle angeguckt, irgendwie 5 davon, die finde ich irgendwie gar nicht so richtig gut. Die finde ich auch vielleicht gar nicht glaubwürdig oder die wären nicht meins. Dann würde ich sagen, fair enough, das ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Dann nimm noch mal 5 Mosaiksteinchen raus. Es würde aber trotzdem immer noch das Auto auf dem gleichen Hintergrund zu sehen sein. Und das ist die Grundidee von Leading Employers.
Verstehe. Und wie bewertet ihr das? Also gibt es da eine Jury aus 5 Personen, die sich dann alle eure Reports von, keine Ahnung, 80.000 Unternehmen, die da wahrscheinlich irgendwie von der Größenordnung in Frage gekommen oder vielleicht sogar auch noch mehr, geht da die Jury einmal durch und bewertet überall oder wie wird das analysiert?
Keine Jury. Es gibt ein Research Department, die sich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigen, welche Quellen sind für uns valide und welche vielleicht auch nicht. Wir haben auch Quellen, die fließen rein und fallen im nächsten Jahr wieder raus, weil wir gemerkt haben, die geben doch nicht das her, was wir wollen. Oder auch die Qualität einer Quelle kann sich ja ändern, wo man einfach das Gefühl hat, das ist nicht mehr das Gleiche. Zum Beispiel bestehende Auszeichnungen werden auch berücksichtigt. So, und da gibt es sicherlich welche, die über jeden Zweifel erhaben sind. So ein Great Place to Work, ein Top Employers, wo man sagen muss, das ist, auch wenn es Auftragsstudien sind, aber das ist top-notch, das ist wirklich gut. Es gibt aber vielleicht auch andere Auszeichnungen, wo wir gemerkt haben, hey, die sind über die Jahre in der Qualität schlechter geworden und nehmen sie deshalb raus. Das macht das Research Department. Die geben dann ihre Arbeit in den Beirat, in dem ich eben auch sitze. Und da wird von sehr unterschiedlichen Perspektiven einmal drauf geguckt, was sagen uns die Quellen, sind die wirklich alle glaubwürdig und finden wir vielleicht gar nicht unbedingt den Fehler, aber noch eine Nuance, wo man noch dran drehen kann. Und dann geht es in ein großes Expertengremium, es sind weltweit über 50 Personen, okay, aus allen Dimensionen, die man sich vorstellen kann, aus der Wissenschaft, aus der HR-Expertise, Business People, aber auch Journalisten. Und die alle unterstützen Leading Employers dabei, ein Scoring zu entwickeln, denn nicht jede Quelle zählt gleich viel, sondern Quellen können einen unterschiedlichen Impact darauf haben. Und daraus am Ende entsteht die Methodologie, die dann die Top 1% entweder aus einem Land, einem Kontinent oder auch global hervorbringt.
Ja, absolut. Und das war ja auch sehr spannend. Ich war ja in Frankfurt mit dabei vor einigen Wochen bei euren Leading Employers Awards, bei den Auszeichnungen vor Ort. Da war ja auch einmal richtig das Kino gefüllt. Und ihr hattet ja auch richtig viele Gäste. Was ist dir dabei aufgefallen, sowohl dort vor Ort als natürlich auch in eurer Zusammenarbeit, als auch im Scoring? Welche Parameter haben alle gemeinsam? Ich weiß, es ist schwer, über einen Kamm zu scheren, aber wo siehst du Gemeinsamkeiten?
Ich glaube, die mit Abstand größte Gemeinsamkeit, und das macht am Ende auch den Unterschied, ist, dass alle, die da waren, alle, die ausgezeichnet sind, grundsätzlich verstanden haben, dass es nicht heißt, ein guter Arbeitgeber zu sein, ich muss einmal was Gutes machen und dann kann ich mich darauf ausruhen. So, das ist ja am Ende wie in so einer Beziehung von Mann, Mann, Frau, Frau oder Mann, Frau, wo man auch sagt, also sich kennenlernen, zusammenkommen ist der erste Schritt, aber dann muss man da irgendwie täglich und dauerhaft dran arbeiten und dafür was tun, dass das Ganze auch funktioniert. Ist ein bisschen wie eine Pflanze, die man auch kontinuierlich gießen muss. Das heißt, wir sehen schon, dass Unternehmen, die es vielleicht sogar mal in die Top 1% schaffen, dann aber vielleicht ihre Hausaufgaben nicht richtig machen, weil es andere Prioritäten gibt, weil man vielleicht auch die Überzeugung hat, ich habe es jetzt ja vielleicht so ein bisschen geschafft oder ich habe es jetzt gerade nicht mehr so nötig oder vielleicht auch manchmal einfach der Fokus komplett verrutscht. Die fliegen sehr schnell wieder raus. Also wir können sagen, dass die Leading Employers, die das Reporting, was ja auch erzeugt wird und es eben nicht nur ein Siegel gibt, aber die da nicht reinschauen und damit auch nicht arbeiten, von denen, die nichts tun, fliegen über 80% im Folgejahr aus den Top 1% raus. Also klar, es gibt welche, die sind so stark, die können sich vielleicht auch mal so ein seichteres Jahr erlauben. Aber in der Mehrheit gilt, wer seine Hausaufgaben nicht macht, wer nicht dranbleibt, wer nicht kontinuierlich versucht, besser zu werden, der geht einfach in diesem Markt unter. Und wir müssen jetzt gar nicht für War for Talents reden, weil da wissen wir alle, der ist lange verloren, sondern es ist aus Fachkräftemangel, ist ein Arbeitskräftemangel geworden und auch, wenn die aktuelle Wirtschaftslage vielleicht an einigen Stellen so ein bisschen nachgibt und man das Gefühl hat, ja, kriege ich ja eigentlich wieder gut Bewerbende auf meinen Tisch. Das Grundspiel bleibt ja, die werden einfach immer zu wenig sein und die Unternehmen müssen sich lang machen. Und lang machen bedeutet nicht nur schöne Bilder haben, sondern auch einen schönen Inhalt haben.
Ja, absolut. Wir sagen auch immer gerne, Recruiting ist keine Aufgabe, sondern ein Prozess. Weil das ist die Denkweise. Ich erlebe das sehr, sehr häufig. Es gibt Personalziele für ein Jahr, die sind dann abgehakt. Das Recruiting für eine Position ist abgehakt, sobald die Position besetzt ist. Aber es ist ja so ein leichtes, wenn man einmal das Flywheel angekurbelt hat, dass man dann nach der Besetzung der Position ein Stück weit weitermacht, zumindest vielleicht auch nur mit einem Grundrauschen, vielleicht weiter auch noch an Herausforderungen arbeitet, die man in den Vorstellungsgesprächen festgestellt hat, ist ja auch eine Möglichkeit für jedes Unternehmen, Marktfeedback zu erhalten. Was denkt derjenige im Vorstellungsgespräch, wo er hier anfängt und was ist es wirklich? Dann auf Basis dessen vielleicht in den 12 Monaten danach seine Hausaufgaben zu machen, das besser zu beschreiben, vielleicht mal Marketing für sich als Arbeitgeber zu machen, damit Menschen das verstehen, damit dann, wenn wir wieder in 12 Monaten die nächste Position zu besetzen haben, wir es halt ein viel leichteres Spiel haben. Und das ist wahrscheinlich sehr ähnlich, wie du es auch gerade gemeint hast, oder?
Total. Und ich bin überzeugt, dass Unternehmen wie ihr total wichtig seid, um den anderen Unternehmen auch ein Feedback zu geben. Das sehen wir bei Leading Employers ja auch. Also es gibt schon viele Unternehmen, die wissen, dass sie richtig gut sind. Aber wissen manchmal nicht genau, wie sie das richtig gut erklären sollen. So. Und ja, das ist total schade, weil die machen sich eigentlich schlechter, als sie sind. So, dann gibt es Unternehmen, die sind auf der Marketingseite vielleicht sehr gut und machen sich ein bisschen besser, als sie sind. Die sollten vielleicht dann eher gucken, dass sie hinten dran auch ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen. Das, was wir aber am häufigsten bei den Leading Employers sehen, und es sind ja nun mal Top 1%, ist Top, Top-Level, das ist Champions League, dass die alle bereit sind für Feedback, dass sie alle bereit sind, an sich zu arbeiten und dass sie auch alle verstanden haben, dass es eben nicht nur das eine oder das andere ist. Also es kann nicht nur, überspitzt gesagt, aufgeblasenes Marketing sein, ein paar schöne Bilder und dann funktioniert das schon. Weil spätestens, wenn dann der Bewerbende irgendwann anfängt und nach 3 Wochen sagt, Mensch Max, also das hat mir alles ganz anders erzählt, dann ist die Geschichte sehr schnell wieder zu Ende und dann waren es unfassbar viele Kosten. Ja. Und im Umkehrschluss, wenn du eine super Company hast, das aber vielleicht nicht richtig nach außen trägst, dann wirst du halt überhaupt Probleme haben, mal Leute an deinen Schreibtisch zu bekommen. Und Unternehmen, die vielleicht jetzt auch nicht die super Brand haben, weil sie vielleicht entweder ein Hidden Champion sind oder in einer Branche sind, die nicht so sichtbar ist, die haben es ja sowieso unfassbar schwierig. So. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall ist an einem wunderschönen Ort. Jeder, der da noch nicht war, da kann man super hinfahren. Das ist aber die letzten 45 Minuten auch nur noch Wald und Wiesen und das muss man erst mal mögen. Und jemand, der das vielleicht nicht weiß und der sich vielleicht grundsätzlich nicht für die Finanzbranche interessiert, der würde wahrscheinlich sehr schnell sagen, das ist überhaupt nicht mein Thema. Was die aber schon vor 15 Jahren angefangen haben, ist zu verstehen, wir sind halt speziell aufgrund unseres Standorts, auch unsere Branche ist was Besonderes. Wir müssen einfach mehr tun als andere. Und das ist denen unfassbar gut gelungen. Und kleine Mini-Anekdote, die haben damals vor 15 Jahren den Kindergarten gebaut und ich war dann vor Ort und habe mir den mal angucken dürfen und muss sagen, danach wäre ich am liebsten auch in den Kindergarten gegangen, weil der war mega Kracher so.
Welcher Unternehmer möchte nicht gerne mal wieder zurück in den Kindergarten? Also ich glaube, da würde man sich mal sehr wohl fühlen ein paar Tage.
Max, die hatten alles, was man sich vorstellen kann in so einem Kindergarten und haben den wirklich final durchdacht und haben dann relativ einfach gesagt, naja, unsere Zielgruppe sind junge Familien. Was brauchen junge Familien? Die brauchen ein Haus. Das heißt, wir sorgen dafür, dass es hier Bauland gibt und das möglichst günstig. Und die haben häufig kleine Kinder und die müssen gut betreut werden. Und da muss ich sagen, das ist Hausaufgaben machen.
Absolut. Und vor allem, da hat man ja auch den Nachteil zum Vorteil gemacht, weil ich selber war jetzt, ich glaube, letztes Jahr alleine 3-mal in der Region. Wir haben auch viele Kunden, die da in der Region sitzen. Und ich hänge da gerne auch nochmal Zeit dran. Also wenn ich dann einen Kundenbesuch an einem Freitag habe und erst Sonntagvormittag zurückfahre, das ist sehr schön, weil ich glaube, das ist ja neben vielleicht der Bodenseeregion und Alpenregion, also es ist ja eine der Regionen mit der höchsten Lebensqualität. Das ist ja auch ein immenser Vorteil, wenn ich als junge Familie die Möglichkeit habe, dorthin zu ziehen, mir ein Haus kaufen zu dürfen. Meine Kinder gehen in den Kindergarten. Also da würden wir in Hamburg, wenn es so eine Opportunität hier geben würde, mit einer guten Luftqualität, also da wäre auf jeden Fall der Bewerbungsstapel sehr, sehr hoch.
Ja, und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, ist meine totale Überzeugung. Jeder kriegt ein gewisses Blatt Karten zugeteilt. Und darüber kann man sich beschweren, das kann man gut oder schlecht finden, aber man muss da irgendwas draus machen. Und ich glaube ganz fest an die Überzeugung, die Unternehmen, die das annehmen und sagen, gut, das sind jetzt nur mal meine Karten, die können auch was draus machen, denn du hast es ja gerade gesagt, die haben eigentlich aus ihrem vermeintlichen, nennen wir es mal Standortnachteil, den sie sicherlich im ersten Schritt haben, einen Standortvorteil rausgearbeitet, haben sich eine klare Zielgruppe überlegt und haben sich klare Kanäle überlegt, wie kann ich die eigentlich ansprechen. Und deswegen, Klassiker vielleicht ein bisschen typisch deutsch, das Glas ist eher halb leer, kann man eben auch andersrum denken und sagen, das Glas ist halb voll und ich guck mal, wie ich das am besten auch erklärt kriege.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Jeder, der bei euch dort eingeladen war zum Leading Employers Event, der hat auch wirklich eher die Einstellung, wo sind die Chancen, die sich ergeben aus gewissen Inhalten. Das hat man schon an der Fragestellung gemerkt. Also du merkst ja ganz genau, wie jemand eine Frage stellt, welche Antwort er hören möchte. Und man hat das ganz klar gemerkt an den Fragestellungen. Das sind alles Menschen, die auch wirklich sagen, ich habe hier jetzt eine Ist-Situation, ich präsentiere das im Townhall-Meeting im Unternehmen, machen dort nächste Handlungsempfehlungen, nächste Schritte und gleichzeitig, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für die Zukunft, habe ich ja auch gemerkt, also sehr viele Unternehmen im Mittelstand interessieren sich zum Beispiel wenig für Influencer-Marketing. Es gab dort einen Vortrag dafür und langsam schwebt das auch. Also wir arbeiten zum Beispiel von einem großen Konzern mit einigen Niederlassungen zusammen und die kriegen jetzt auch schon langsam Influencer-Empfehlungen aus ihrer Region von der Konzernzentrale zugeschickt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man da halt auch immer am Zahn der Zeit bleibt. Weil so wie du es gesagt hast, der Fachkräftemangel wird nicht leichter. Man muss immer wieder nachziehen, man muss immer wieder mithalten, weil das, was man heute macht, das sehen die Marktbegleiter und in ein paar Monaten, ein paar Jahren haben die dementsprechend sich auch angeglichen und jemand, der einmal das Momentum vorm Angleichen hat, kann natürlich überholen, im Gegensatz zu dem, der sich nicht verändert. Kurze Anekdote mal nebenbei, weil Region Schwäbisch Hall, da sitzen ja 8 Weltmarktführer. Ich habe mal gegoogelt, wie die heißen. Dann ist mir aufgefallen, das sind Hidden Champions. Was denkst du denn eigentlich so zu dem Begriff, wenn jemand sagt, wir brauchten in der Vergangenheit noch kein Marketing machen, wir sind Hidden Champions, an uns kommt keiner vorbei. Das ist ja manchmal was, also gerade in Deutschland wird sich ja oftmals auch damit gerühmt.
Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, ich glaube, wenn man eine Befragung aller Unternehmen machen würde, insbesondere der Recruiting-Abteilung, wie einfach ist das Recruiting und nimmt jetzt vielleicht die letzten Monate, die sicherlich wirtschaftlich noch mal ein bisschen spezieller und herausfordernder waren, raus, dann würden schon fast alle zugeben, dass sie für die Gesamtheit der Stellen nicht immer genug und schon gar nicht genug qualitative Bewerbungen bekommen haben, sodass der Pain bei fast jedem angekommen ist. Da mag es Ausnahmen geben, aber auch die ganz großen Brands, wenn man mit denen mal spricht und vielleicht dann auch manchmal eher, wenn die Tür geschlossen ist, die geben schon sehr ehrlich zu, nur der Name alleine reicht nicht mehr. So, ich war selber mal im Zeitverlag unterwegs, das ist wirklich eine der super Brands und auch die mussten sich damals schon lang machen, die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten für wichtige Positionen zu bekommen, gerade vielleicht für die man nicht im ersten Schritt sehr signifikant steht. Also, dass man jetzt vielleicht als angehender Journalist gerne zur Zeit möchte, okay, können wir einen Haken dran machen. Aber wenn die jemanden aus der IT, aus der Entwicklung suchen, dann ist vielleicht die Brand auch erstens nicht ganz so stark wie für einen Journalisten. Und zweitens, wenn das auch noch ein Feld von Bewerbenden betrifft, das relativ dünn ist, dann haben auch die große Probleme. So, deswegen... Ja. Grundgedanke, die meisten haben schon verstanden, dass dieser Fachkräfte gleich mittlerweile Arbeitskräftemangel, demografische Entwicklung nicht aufzuhalten ist und dass man dafür was tun muss. Und es gibt bei uns im Beirat den Professor Dr. Gunter Olesch, der schon seit 30 Jahren das Thema Employer Branding macht, lange bevor das irgendwie mal Fame wurde. Der wurde damals sehr viel dafür belächelt, der immer wieder sagt und auch nicht müde wird, also das Recruiting, Employer Branding und ganzheitliche Game, der ich will Leute für mich begeistern und gewinnen, das ist ja kein Overnight Game. Also wenn du heute bei Max anrufst und sagst, kannst du mir helfen, dann kannst du mir vielleicht punktuell relativ schnell helfen, aber fürs große Ganze wird das Zeit brauchen. Ja. Und das, glaube ich, sollten wir alle nicht vergessen, dass jeden Tag, den man nicht anfängt, darauf einzuzahlen, ist ein richtig hart verlorener Tag und den werde ich hinten mindestens mit einem, wenn nicht mit 2 oder 3 Tagen dranhängen müssen.
Man sagt ja dabei auch sehr, sehr gerne, das Thema Arbeitgebermarke fängt im Inneren an, fängt mit Klarheit an. Wenn wir heute klar sind, dann sind wir klar über unsere Werte zum Beispiel, dann sind wir in Vorstellungsgesprächen klarer, dann stellen wir klarer die Menschen ein, die auch klar die Werte vertreten können. Und dann ist es natürlich ein Stück weit ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber wie mit der Covid-Karte. Da, wo einmal ein Punkt gesetzt wird, dann dehnt sich das aus. Und wenn eine Abteilung die Werte lebt, dann lebt die andere Abteilung die Werte und dann überträgt sich das, wenn man da eine gute Kultur bildet. Und das zum Beispiel ist ja eine ganz wichtige Grundlage. Also ich denke, viele, die werden es wahrscheinlich alle nicht in die Top 1% schaffen, die arbeiten natürlich daran, immer nach außen hin irgendwie andere Sachen auszusagen, attraktiver auszusehen, irgendwelche Werte nach außen zu tragen, die gar nicht innen gelebt werden. Und Arbeitgebermarke fängt halt erstmal damit an, dass man sich innen verändert und es dann nach außen trägt mit voller Selbstsicherheit und sich so halt sukzessive verbessert, weil man dann wieder Menschen anzieht, die besser ins Unternehmen passen, die eigenen Mitarbeiter natürlich auch in eine andere Richtung mental bewegt. Die kennen dann auf einmal auch die Werte, die kennen die Tradition, die kennen die Vision, die kennen alle Parameter, die notwendig sind und beflügeln das Ganze, dann stärkt sich wieder die Arbeitgebermarke und so weiter. Das ist ja eine Geschichte, die man unendlich lang weiterspinnen kann, weil es sich halt immer weiter verstärkt.
Ja, für die man aber auch bereit sein muss. Und ich glaube, du hast den entscheidenden Punkt gerade gesagt, das kann alles so ein bisschen aus dem Nukleus heraus wachsen und dann wird es eben immer größer, aber der muss erstmal fest und geschaffen sein. Und das ist, sagen wir mal ehrlich, im ersten Schritt auf jeden Fall Aufgabe auch einer Geschäftsführung, vielleicht manchmal auch Gesellschafter, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, dafür zu sorgen, sind wir eigentlich klar, wissen wir eigentlich, was wir wollen, sind wir echt, kann da ein ehrliches Feedback geben. Wir kennen uns jetzt über ein Jahr, haben uns viel über Themen ausgetauscht. Ich war hier schon ein paar Mal bei euch im Büro und das wirkt echt und authentisch. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Immer dann, wenn du merkst, ich lade vielleicht jemanden zum Vorstellungsgespräch ein und fange an, Dinge anders zu machen, als ich sie im Alltag mache. Ich räume auf einmal das Büro auf oder es wird der besonders schöne Tagungsraum genommen, von dem wir aber nur einen haben oder. Es gibt auf einmal einen Cappuccino, der aber sonst eigentlich nicht irgendwie serviert wird. Dann sind das schon harte Indikatoren für, das ist eben nicht authentisch, sondern ich mache hier, veranstalte hier eigentlich eine Aufführung, so eine Art Zirkus. Und dann wird es auch eine Kurve geben, wo es eine Enttäuschung gibt, weil ich ja eigentlich in dem Fall als Kandidat oder Kandidatin was anderes vorgelebt bekommen habe.
Ja. Da läuft man so eine richtige Falle rein. Also ich kenne das auch sehr, sehr gut. Ich glaube, in vielen Großstadtregionen wird das auch sehr, sehr stark auch von vielen Firmen gelebt. Ich merke immer, die Traditionsunternehmen, die sind da schon ein bisschen ehrlicher in den Vorstellungsgesprächen. Aber ich kenne das sehr, sehr häufig aus Hamburg. Da hat sich jemand vielleicht gegen eine Zusammenarbeit bei uns, mit uns entschieden und meldet sich 2 Monate später, weil da, wo er angefangen hat, er halt wirklich brutal enttäuscht wurde, weil alles nicht eingehalten wurde, laut den Aussagen, was halt initial versprochen wurde. Das gibt es schon sehr häufig am Arbeitsmarkt.
Ja, und jetzt müssen wir ehrlich sein, wir sind ja auch alle keine Engel und machen alles perfekt. Ich glaube, ich mag das gerne ins Dating transformieren, weil das so wahnsinnig plastisch ist. Jemand, der zu einem ersten Date geht, der putzt sich meistens auch ein bisschen mehr raus, als wenn man sich jetzt vielleicht schon 20 Jahre kennt. Aber wenn es um die Kernwerte geht, wenn es grundsätzlich darum geht, wer bin ich und wo will ich hin, dann kommt man an Ehrlichkeit, wenn man langfristig guckt, nicht vorbei. Und nochmal, dass man sich vielleicht beim ersten Date ein bisschen schicker anzieht und dass das ein besonderes Restaurant ist. Ich glaube, das ist ein Rahmen, der ist völlig fein, solange die Werte und Inhalte dahinter stimmen. Und ja, natürlich kann ich auch den schönen Tagungsraum nehmen, ohne mich jetzt gleich völlig zu verraten, weil ich es eigentlich sonst nie mache. Aber es darf eben nicht mehr Fake und mehr Schein als Sein sein. Und das heißt manchmal auch hart ehrlich mit sich selber sein. Das bedeutet aber auch erstens, ich muss wirklich wissen, wo sind meine Schwächen? Und die lassen, sagen wir mal, unter uns total transparent gar nicht alle zu. Also viele wollen gar nicht in den Spiegel gucken. Und dafür ist Leading Employers ein super Tool, weil es mir eben schon auch als Spitzencompany nochmal sagt, wo ist eigentlich Luft nach oben, wo ist Optimierungspotenzial, was machen vielleicht einfach andere besser oder vielleicht andere nur anders, und ich kann mal überlegen, ob ich mir davon was abgucken kann. Und im zweiten Schritt, und das ist aus meiner Sicht ebenso wichtig, das dann auch ehrlich zu sagen und mitzuteilen, hey Max, du bist heute hier als Bewerbender, wenn du hier anfängst, können wir dir ganz offen und ehrlich sagen, unser größtes Defizit aktuell ist im Bereich X oder Y, da arbeiten wir dran, wir wissen das, wir sind das angegangen und wir freuen uns, wenn du uns da vielleicht auch hilfst aus dem Tal an der Stelle oder vielleicht aus dem kleinen Nukleus, der nicht so gut läuft, ein Stück weit mit rauszukommen. Ja. Bin total überzeugt, dass Menschen das schätzen und dass Menschen auch Lust haben, das mit anzugehen, weil das ja auch eine Herausforderung sein kann.
Ja, absolut. Und jemand, der nicht zufrieden damit wäre, in diese Herausforderung reinzugehen oder bei der Lösung mit zu unterstützen, der wird auch das Unternehmen wieder schnell verlassen und dann halt feststellen, ah, da wurde mir was Falsches versprochen. Du hast gerade einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, und zwar die Top 1% beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema. Aber es ist ja eigentlich für den kompletten Arbeitsmarkt und für alle Arbeitgeber relevant. Ihr habt ja jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, dass man auf Echtzeit als jedes Unternehmen darauf zugreifen kann, wie sind da eigentlich meine Daten und welche Opportunitäten gibt es, wo darf ich jetzt vielleicht als nächstes ansetzen. Wenn du jetzt mal so generell, und gerade weil hier wahrscheinlich viele eher aus dem technischen Segment zuschauen, wenn du mal so generell in den Arbeitsmarkt reinschaust, was siehst du nach dem 80-20-Prinzip, wohin dürfen die meisten Arbeitgeber schauen, ohne dass man jetzt hier auf jeden individuellen einzelnen Report eingeht?
Also grundsätzlich, wenn wir uns das Thema Recruiting angucken, dann gibt es da ja die Stellenausschreibung, dann gibt es sowas wie eine Karriereseite und dann gibt es noch sowas wie eine Candidate Journey, die manchmal ein bisschen blurry ist, weil man ja nicht genau weiß, wo der einzelne Kandidat oder die Kandidatin drauf guckt. Also Kununu ist so ein bisschen so ein Selbstgänger. Ich glaube, 80% statistisch aller Bewerbenden gucken da zumindest kurz rein, wie aussagekräftig das ist und wie wertvoll für die einzelne Person, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, alles ein bisschen im Blick zu haben. Und 80-20 ist ein guter Satz. Alles im Blick haben heißt ja nicht alles optimieren wollen, sondern alles im Blick haben heißt einmal sich überlegen, wie sieht denn meine angebotene Candidate Journey an? Also wie ist die Stellenausschreibung? Auch hier wieder, wie ehrlich bin ich? Mache ich die Stelle deutlich hübscher oder mache ich vielleicht die Stelle deutlich anders oder ist die total generisch und sagt eigentlich gar nichts aus? Klammer auf, das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem, sehr generisch und die sind total austauschbar. Zweiter Punkt ist die Karriereseite. Das ist ja sozusagen der nächste Schritt, wo ich dann drauf gucke und ein Gefühl für die Firma kriege, für die Kultur, vielleicht auch für die Vision. Und auch da gilt, umso ehrlicher, umso ausführlicher, umso klarer, umso mehr auf den Punkt. Das ist gut. Nein, ich muss keine Liste haben mit, das sind die 7 Schwachstellen der Firma und die muss ich auf Seite 1 haben. Aber ich sollte schon ein Stück weit erklären, wo kommst du hierher und was kann ich dir anbieten? Und wenn es kein Homeoffice gibt, dann sag das, weil alle Kandidaten, die Homeoffice unbedingt wollen, die selektieren sich doch dann selber aus. Das ist ja auch ein Self-Assessment. So, und das Dritte ist, und unabhängig davon, ob das der Recruiting-Performance-Check ist, den man sich angucken kann und wo man genau das wiedergespiegelt ist, oder ob man das vielleicht erstmal händisch zu Fuß macht und sagt, ich tue mal so, als wäre ich Bewerbender und tue mal so, als würde ich mich hier bewerben und klicke mich mal durch den Bewerbungsprozess. Das kann wahnsinnig erhellend sein, weil ich vielleicht merke, okay, also ich habe jetzt 7-mal geklickt, jetzt komme ich endlich zu einer Maske. Boah, die muss ich händisch ausfüllen. Dann wollen die ja noch meinen Lebenslauf haben. Der muss aber PDF sein und darf nicht größer als 150 KB sein. Das Foto bitte extra. Dann eigentlich hätten wir ja gerne noch ein Anschreiben. Das ist mir doch mal ehrlich, das macht doch keiner mehr mit. Also das ist da, jetzt kann man sagen, okay, wir wollen die Hürde so hochlegen, dass sich möglichst nur wenige Leute bewerben, die ganz unbedingt zu uns wollen. Das kann sich kaum einer für kaum eine Position leisten. Spaß beiseite. Also dieses sich einmal selber bewerben, mal als Kandidat, Kandidatin den Blick über die eigene Karriereseite schweifen lassen und vielleicht einfach mal das eigene Unternehmen kurz so Ego googeln, das kann schon helfen. Mhm. Und dann würde ich immer sagen, nimm dir die größten 5 Findings und fang damit an und nicht alle 20, die du finden wirst, weil das ist unrealistisch.
Ja. Ja, ich kriege immer so einen riesigen Dorn in mein Auge rein, wenn ich auf so einer Karriereseite lande und dann auf dem Stellenprofil scrolle und aus Versehen komme ich auf den Bewerben-Button und dann öffnet sich bei mir irgendein E-Mail-Programm, je nach Browser, wo ich gerade drin war. Also das ist immer für mich der größte Tod, weil dann muss ich das E-Mail-Programm schließen, dann habe ich die Seite wieder geschlossen und dann ist alles raus aus meinem Kopf. Also das ist wirklich mein absolut größter Dorn, den ich immer auf Karriereseiten sehe.
Es ist ja eins meiner Lieblingsthemen, das der Bereich Fast-Track-Application. Und jetzt muss man sagen, ja, natürlich kann ich das Argument auch nachvollziehen, dass jemand sagt, na Dennis, wir wollen das dem Bewerbenden gar nicht ganz so leicht machen, weil dann haben wir so ein bisschen, kennt man von LinkedIn vielleicht, so One-Click-Bewerbung, wo man dann auch schnell Leute einlädt, die einfach sagen, ach komm, ich klick mal drauf, das mache ich irgendwie 100-mal am Tag, irgendwo kommt schon was raus. Kann ich nachvollziehen. Aber deswegen muss man ja nicht gleich zu einem wirklich Horrorprozess übergehen, sondern ich glaube, da gibt es nicht nur ein gesundes Mittelmaß, sondern vielleicht auch je nach Stelle ein Optimum. Und grundsätzlich gilt natürlich erstmal trivial, wenn ich eine Stelle habe, mit der ich mich sowieso schon sehr schwer tue, weil ich vielleicht kaum oder gar keine Bewerbenden dazu auf meinen Schreibtisch kriege, dann würde ich die Hürde eben auch runtersetzen. Und es gibt ja ein sehr schönes Beispiel, wenn man Jobs hat, die vielleicht eine sehr niedrige Höhe haben, wo ich vielleicht gar nicht viel Qualifikation brauche, dann sollte ich die Leute vielleicht gar nicht nach Lebenslauf und Anschreiben und noch 5 Shishi-Punkten fragen, sondern einfach sagen, pass mal auf, ich brauche von dir eigentlich eine Telefonnummer, Max, und wann ich dich erreichen kann. Ja. Und dann melde ich mich bei dir und dann sprechen wir erstmal, weil ich froh bin, dass wir überhaupt vielleicht jemanden ans Telefon kriegen und weil wir vielleicht ein Jobprofil haben, wo man sagen muss, da musst du eigentlich nicht viel mitbringen, weil das, was du brauchst, das können wir dir im Zweifel auch relativ schnell beibringen.
Ja, du hast gerade gesagt, manchmal gibt es ja die Möglichkeit durch so eine Fast-Track-Application, dass halt natürlich Menschen auch einfach nur klicken und sich bewerben. Was würdest du denn jetzt einem Arbeitgeber raten? Weil ich erlebe das sehr, sehr häufig. Jemand, der zum Beispiel genau eine solche Erfahrung gemacht hat und dann zu uns kommt, in einem Gespräch sitzt und sagt, ich erhalte gerade 150 Bewerbungen pro Woche. Mein Auswahlverfahren ist, ich kann die eigentlich alle gar nicht lesen, alles in dem Papierkorb. Die kommen dann manchmal mit der genau gegengesetzten Einstellung auch zum Beispiel in ein Gespräch rein und wünschen sich, ich möchte jetzt in Zukunft dafür sorgen, dass jemand die und die Hürden erst durchläuft. Und wenn er das dann auch durchlaufen hat, dann darf er sich bewerben, weil ich will nicht schon wieder 150 Bewerbungen pro Woche haben. Was würdest du denn einem Arbeitgeber empfehlen, der jetzt, egal über welchen Kanal, 150 Bewerbungen pro Woche erhält, wo er vielleicht auf den ersten Blick schon 145 aussortieren kann, wenn er sich noch die Zeit nimmt. Wie sollte derjenige denken? Sollte derjenige dann so denken, wie ich es gerade genannt habe? Sollte er dann die Fast-Track-Application umfangreicher machen? Oder was wäre so deine Empfehlung? Nehmen wir mal das am Beispiel vielleicht von einer Fachkraft, einem Elektriker, einem Mechaniker, irgendjemand in der Richtung, also jetzt nicht jemand, wo wir wirklich nur eine Rufnummer brauchen und auch nicht jetzt jemand, wo wir vielleicht die Arbeiten der letzten 5 Jahre analysieren möchten, also irgendwo dazwischen.
Am Anfang, finde ich, ist der wichtigste Punkt, sich einmal zu überlegen, was brauche ich und was ist mein Optimum. Also wenn man es mal ein bisschen wissenschaftlich runterbrechen würde im Sinne von, was ist das Optimum, das wäre ja eigentlich, ich schreibe eine Stelle aus und ich kriege genau eine Bewerbung mit der perfekt passenden Person. Das ist erstens relativ unrealistisch, klingt eher nach Fee oder dem kleinen Genie, wo ich irgendwie mir was wünschen darf. Ist aber in der Realität wahrscheinlich auch gar nicht das Optimum, weil ich schon glaube, dass es ja neben dem klassischen Skillset auch Parameter gibt, die man vielleicht gar nicht so fassen kann. Also Personality, um da mal so ein bisschen so einen Begriff herzuziehen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die meisten Recruiter oder Recruiterinnen sagen würden, also so 3 bis 5 super Kandidatinnen oder Kandidaten, die hätte ich gern, damit ich da eine kleine Auswahl habe. So. Und wenn ich weiß, das ist eigentlich mein Superziel und ich mache jetzt eine Ausschreibung und kriege 150 Bewerbungen und kann die vielleicht wirklich nicht bewältigen, dann kann man auf jeden Fall mal feststellen, das war jetzt kein guter und idealer Prozess. Und da brauche ich offensichtlich mehr Hürde. Nur mehr Hürde darf dann nicht sein Schikane oder irgendein Quatsch, so nach dem Motto, ja, versuch's mal möglichst kompliziert zu machen und der muss noch ein Rätsel lösen und so, wenn das mit der Stelle nichts zu tun hat. Sondern die Hürden, die wir da einbauen sollten, sind die Hürden, die die Person auch im Alltag nehmen muss. Das bedeutet, wenn ich jemanden brauche, der unbedingt fließend Englisch spricht, dann könnte ich ja auf die verrückte Idee kommen, ich mache die Stellenausschreibung einfach direkt in Englisch, weil da fühlen sich die Leute, die sich damit nicht wohlfühlen, entweder direkt abgeschreckt oder würden sich nicht die Mühe machen. Ja. Ja, natürlich kann man auch irgendwie, um jetzt mal bei LinkedIn zu bleiben oder auch bei jedem anderen Portal, ist das mittlerweile ja möglich, so Vorabfragen stellen und sagen, hey Max, wie gut ist dein Englisch? Sortier dich mal selber ein. Das ist definitiv auch eine Hilfestellung.
Ja.
Ganz klar, und man muss ja vielleicht gar nicht so abstrakt sagen, wie schätzt du dich ein und eine offene Frage stellen, sondern man kann ja konkret sagen, würdest du dich eher hier einsortieren, da oder da? Und wenn man das mit den 4, 5 wirklich K.O.-Kriterien macht, dann kriegt man tendenziell viele Leute schon rausgefiltert. Also sowas wie Berufserfahrung spielt für eine Stelle eine essentielle Rolle. Dann sollte ich das abfragen. Man kann das aber auch umdrehen und sagen, wenn ich mit einem Junior total happy bin, dann würde ich doch in meiner Stellenausschreibung an diversen Stellen klar machen, dass ich wirklich Junior-People suche. Und jetzt mache ich mal das große Fass auf. Gebe ich in der Stellenanzeige den Betrag an, den ich bereit bin, für diese Person auszugeben. So, und da gibt es ja unfassbar viel Diskussion um das Thema. Es gibt sogar europäische Länder, in denen ist das verpflichtend. Muss man gar nicht so weit gucken. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber man kann schon sagen, wenn ich jemanden suche, der vielleicht gerade Junior ist und möchte das nochmal klar machen, dann kann ich vielleicht auch ganz transparent mit einer Gehaltsangabe arbeiten und klar machen, pass auf Max, das ist wirklich auch in der Bezahlung eine Juniorstelle. Und dann werden sich Leute, die das 3, 4 oder 5-fache verdienen wollen, die sich das vielleicht erhoffen, dass sie im Gespräch so einen guten Eindruck machen, dass sich der Peter doch kurzfristig entscheidet, das Budget zu verdoppeln, die werden sich dann nicht bewerben. Also Ehrlichkeit, Klarheit und am Ende des Tages, umso früher ich das deutlich machen kann, umso mehr Arbeit kann ich mir hinten sparen.
Ja, Dennis, du hast gerade ein perfektes Thema aufgemacht. Unser Research-Team, das ist ja permanent auf der Suche darüber, was gibt es gerade im Personalmarkt, was gibt es gerade für Kontroversen und worüber können wir einfach mit unserem eigenen Marketing sprechen. Und diese Woche wurde ja einmal beschlossen, dass Mitte nächsten Jahres auch in Deutschland verpflichtend Gehaltsangaben angegeben werden müssen in den Stellenprofilen. Witzige Anekdote, was mir auch unser Team gestern gesagt hat, weil wir hatten gestern ein kurzes Meeting dazu oder allgemein unser Update-Meeting. Das wurde deswegen beschlossen, weil es gab so viele Fake News darüber, zum Beispiel größte Plattform dafür LinkedIn, dass irgendwann einfach nachgezogen wurde. Es war so, wir können die Fake News nicht mehr stoppen, wir werden jetzt nur noch gefragt, zu wann und nicht mehr ob, dass sie es dann halt einfach eingeführt haben, damit es dann halt logisch ist, also wirklich sehr, sehr witzige Sache. Wie denkst du darüber, dass es verpflichtend ist für wirklich jede Position? Und wir kennen jetzt ja natürlich noch gar nicht die Details, ob man jetzt wirklich eine Angabe oder eine Spanne angeben muss. Deswegen dürfen wir uns ja noch überlegen, was wäre am schönsten. Was ist denn so dein Erfahrungswert? A, ist es immer gut, bei jeder Stelle anzugeben? Du hast jetzt ein perfektes Beispiel gegeben, wo ich es auch gut finde. Ist es besser, eine Spanne anzugeben? Ist es besser zu sagen, ab X und offen zu lassen, wie viel? Oder was ist da so deine Erfahrung aus der Vergangenheit?
Also erstmal ist es ein wahnsinnig komplexes Thema, das man gar nicht so schnell abrattern kann und wie die Gesetzeslage am Ende aussieht. Wer muss das? Also da wird es auch Ausnahmen geben, größere, kleinere Unternehmen, Umsatzgrößen. Also da wird noch viel kommen. Deswegen finde ich gut, sagen wir mal, wünsch dir was. Ich finde Transparenz immer von Vorteil. Trotzdem muss man ganz klar sagen, das hat ja Implikationen, wenn ich eine Stelle ausschreibe und eine Gehaltsspanne oder überhaupt einen Rahmen angebe, der viel weitreichender ist als für die Stelle selbst. Erstens, Personen, die schon in der Firma sind, sehen das natürlich auch, werden sich zwangsläufig vielleicht vergleichen. Vielleicht ist das meine Kollegin oder mein Kollege, der da eingestellt werden soll. Und ja, man muss sagen, für bestimmte Stellen muss man mittlerweile am Markt mehr ausgeben, als man vielleicht vor ein paar Jahren hat. Das heißt, ich habe relativ schnell eine Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, die gerade da sind, die auf einmal sagen, also Max, wenn du das für die Stelle ausgibst, warum verdiene ich denn eigentlich weniger? Jetzt könnte man da zum einen sagen, ist doch super, dann kannst du gleich mal Gehaltsfairness in der Firma schaffen. Boah, das ist aber für Firmen manchmal auch ein ziemlicher Impact. Zum anderen geht es ja gar nicht um die 1-zu-1-Vergleichbarkeit. Also sagen wir mal, ich habe eine Mitarbeiterin, die hat das Gefühl, dass das, was in der Stelle gefordert ist, macht sie eigentlich auch, aber nicht ganz so. Jetzt ist es gar nicht wichtig, ob die Stelle vergleichbar ist oder nicht. Ihr Gefühl ist da und sie verdient aber vielleicht weniger, weil die Stelle, die sie gerade besetzt, eben vielleicht ein bisschen anders gelagert ist. Das heißt, da geht schon, und das ist auch die Sorge von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, natürlich sehr schnell die Tür auf mit, ich habe unfassbar viele interne Diskussionen mit Leuten, die eigentlich über ihr Gehalt sprechen wollen.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich kann mir das passieren, dass wenn ich das Gehalt zu konkret fasse, ich vielleicht Leute verschrecke, die mich auf der Reise doch überzeugt hätten, dass ich bereit bin, das Budget zu erhöhen, weil die vielleicht noch zusätzliche Skills haben, an die ich gar nicht gedacht habe oder die nicht priorisiert waren, die mir aber so viel bringen, dass ich dann bereit bin, eine Budgeterhöhung zu machen. So, das heißt, was will ich damit tun? Im ersten Schritt sagen, ich verstehe schon viele Unternehmen, die sagen, boah, wir tun uns aus ganz vielen verschiedenen Gründen, und das waren ja nur zwei, sehr schwer, das überhaupt zu tun. Auf der anderen Seite zeigen schon Länder, die das aktuell machen, dass deswegen ja nicht der gesamte Recruiting-Markt zusammenbricht. Wenn man das tut, glaube ich, ist man eben dazu gezwungen, vorher noch klarer zu überlegen, wen will ich genau haben. Das kann auch gut sein, weil es mich eben zwingt, konkreter zu werden. Und das zwingt mich vielleicht auch zu Gehaltstransparenz, die ich noch nicht hatte. Die ist kurzfristig sicherlich unangenehm. Ich glaube, mittelfristig ist das ein total sinnvoller Weg, weil, sind wir mal ehrlich, Mitarbeitende, wenn sie sich gut verstehen, reden sowieso über ihr Gehalt, und spätestens dann habe ich die Diskussion.
Es ist ein Fluktuationsrisiko, was man durch wirklich mal sich damit beschäftigen, reflektieren, Klarheit vermindert.
Letzter Satz dazu. Es gibt aktuell eine interessante Studie, dass wenn man so eine Gehaltsrange angibt, logischerweise, und das ist ja, ich glaube, damit hätte man sich die Studie fast sparen können, aber kaum jemand, der sich bewirbt, bereit ist zu sagen, oh, ich würde auch das untere Ende nehmen, damit bin ich eigentlich fein. Klar, wenn man irgendwie jetzt weniger verdient und damit schon einen Schritt macht, ein bisschen, aber eigentlich möchte doch jeder dann immer ans Maximum ran. Und das macht die Sache mit so einer Gehaltsspanne gar nicht so trivial. Die Grundidee, das auf den Bewerbenden abzuschieben, also zu sagen, Max, du bewirbst dich bei mir, wie viel möchtest du denn verdienen? Das ist ja so ein bisschen der andere Weg, und dann kann ich sortieren und halte mir trotzdem so ein Hintertürchen offen. Das verschiebt ja den schwarzen Peter sozusagen zu der Person, die sich aktuell bewirbt. Das wird auf Dauer sowieso nicht funktionieren, weil wir hatten die Situation vor so 1,5-2 Jahren ja schon mal, wo die Wirtschaft deutlich stärker war als heute und wo man als Bewerbender die Hand noch nicht mal gehoben hatte mit, ich will mich irgendwo bewerben, und hatte eigentlich schon 7 Angebote, ja, und hat auch beim 8. Angebot gesagt, du, ganz ehrlich, also pass mal auf, das und das und das wurde mir schon alles geboten, gehst du drüber oder nicht?
Ja.
Und da wir mit hoher Wahrscheinlichkeit für viele Jobs eher wieder in diese Richtung gehen werden, werden Unternehmen sowieso gezwungen, vielleicht da nochmal ganz anders nachzudenken.
Hm. Ich erlebe ganz viele Unternehmer, Geschäftsführer, Personalverantwortliche, die sagen, wenn jemand zu mir kommt mit genauso einem Katalog, das ist für mich erstmal ein No-Go-Kriterium. Auf der anderen Seite, ich habe immer dazu einen Blickwinkel, es gab halt eine Historie, wo es ein Arbeitgebermarkt war, da wurde natürlich auch gewissermaßen agiert. Ganz am Ende kriegt man ja irgendwann das zurück, was man halt vorher hatte, selbst wenn man es jetzt nicht selber war. Aber dann schwenkt das natürlich genau ins Gegenteil um. Wie würdest du denn empfehlen, einen Arbeitgeber damit umzugehen, wenn jemand in ein Gespräch reinkommt und sagt, ich verdiene gerade das, da muss ich auf jeden Fall drüber. Ich habe Konkurrenzangebote vorliegen, die sind so und so. Worüber sprechen wir heute eigentlich?
Ich finde, das hat so verschiedene Facetten. Also erstmal ist das doch wie alles im Leben, wie ich das auch erzähle und wie ich das rüberbringe. Und wenn ich das sehr respektvoll rüberbringe und nicht sozusagen, hier ist mein Zettel, guck dir das an, gehst du drüber oder nicht.
Wie in einem schlechten Film.
Genau, dann sind, glaube ich, Menschen ja schon bereit, das vielleicht auch positiv aufzunehmen, weil das weiß ja wenigstens, ich weiß, woran ich bin. Also ich persönlich würde das erstmal positiv nehmen, wenn das, ich nenne es mal charmant, vielleicht auch ein bisschen mit Humor, aber vielleicht zumindest nicht arrogant rübergebracht ist, dann würde ich mich erstmal freuen, weil es gibt mir wiederum eine totale Klarheit, vielleicht auch relativ schnell jemanden auszuschließen. Mhm. Wenn sich dann jemand bei mir so präsentieren würde und ich merke, dem oder der Person geht es nur ums Gehalt, ist das doch eigentlich super. Weil entweder habe ich einen Job, zum Beispiel im Sales, wo ich sage, naja, fairerweise sind die meisten da einfach monetär sehr motiviert und das ist für sie einfach die oberste Latte. Damit kann ich wenigstens umgehen, dann kann das passen. Für andere Stellen würde ich vielleicht sagen, boah Max, also wenn mein Eindruck ist, dass du das jetzt eigentlich nur für den höheren Paycheck machen willst, dann will ich dich in der Position gar nicht haben. Das heißt, das kann mir in doppelter Hinsicht als Recruiter oder als Unternehmer auch helfen. Mhm. Ich kann aber völlig verstehen, dass Menschen sagen, boah, so möchte ich eigentlich als Arbeitgeber nicht behandelt werden. Und ja, auch wenn wir vielleicht keinen arbeitgebenden Markt, sondern einen bewerbenden Markt aktuell haben, das mag ich nicht, dann kann man doch sagen, okay, wir haben hier eine andere Kultur, wir haben hier einen anderen Stil, wir gehen anders miteinander um, dann ist das mein Aussortierkriterium. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Fairerweise muss man sagen, dass man sich das auf Sicht vielleicht eben nicht mehr auch leisten kann, solche Leute pauschal auszusortieren, weil ich dann die Stelle am Ende vielleicht gar nicht mehr besetzt kriege. Denn das ist ja eigentlich das größte Risiko. Ich habe einen dringenden Bedarf. Ich habe vielleicht sowieso schon eine relativ geringe Bewerbendenlandschaft, die sich darauf bei mir meldet und kriege die Stelle nicht besetzt. Und da wissen wir beide, was das kostet. Das kostet einmal vielleicht richtig operativ Geld, weil die Stelle eben nicht da ist und nicht besetzt ist. Das kostet weiteres Recruiting-Geld, weil ich wieder eine Anzeige machen muss. Ich muss weitere Gespräche führen. Am Ende, glaube ich, wird da die Kompromissbereitschaft auch der Unternehmen größer werden.
Ja, du, ich hatte vor 2 Tagen ein Telefonat mit einem Geschäftsführer, der hat gesagt, also der hat auch 6 Monate immer ein bisschen mit sich gehadert, ob er jetzt noch weitere Recruiting-Kanäle mit hinzuzieht. Irgendwann hat er halt gesagt, ich arbeite gerade 13 Stunden am Tag, nur operativ. Max, lass uns bitte ein gemeinsames Projekt starten. Und wir sind jetzt vor kurzem gestartet und er hat zu mir dann nochmal erzählt, weil man ist ja irgendwann dann noch ein bisschen transparenter, wenn man so die ersten Einstellungen hat. Er hat gesagt, unsere Auftragsabwicklung war so teuer. Wir 2 Geschäftsführer, wir waren den ganzen Tag nur in der Auftragsabwicklung und haben einen Auftrag nach dem anderen runtergeschrubbt. Nebenbei wurden uns Fragen gestellt. Wir beide wurden bezahlt, wie 8 Mitarbeiter, die in dieser Position eingestellt sind. Das hat gar keinen Sinn mehr gemacht. Jetzt haben wir Mitarbeiter da und wir merken, die schaffen eigentlich sogar mehr als wir, weil die halt nicht nochmal den Anruf, die Rückfrage etc. erhalten. Das sind ja immense Kosten, die man ja in dem Moment noch gar nicht auf dem Schirm hat, weil man sich mal darüber nachgedacht hat, was sind eigentlich die anderen Aspekte davon. Ein spannendes Thema zum Schluss, weil wir unterhalten jetzt hier zwar auf Deutsch, wahrscheinlich wissen die meisten Zuschauer auch, wir sind in Deutschland, Österreich, der Schweiz unterwegs, das trifft ja auch auf Leading Employers zu, aber ihr seid ja nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs. Gibt es denn irgendwelche Trends, Erkenntnisse, Herausforderungen, die wir in Deutschland vielleicht Gott sei Dank noch nicht haben, aber die uns vielleicht erwarten werden, die du aus anderen Ländern kennst, wo du dir vielleicht schon auch mal drüber Gedanken gemacht hast, wird uns das in Deutschland in Zukunft auch betreffen? Oder das ist eigentlich ein interessantes Learning, das können sich vielleicht deutsche Arbeitgeber abschauen?
Also zwei ganz essentielle Dinge. Erstens, finde ich, gibt es einen Weg andersrum, dass ich eben als deutsches Unternehmen mir zukünftig noch mal mehr Gedanken machen kann. Gibt es nicht vielleicht woanders auch Menschen, die mir helfen können, die vielleicht gar nicht originär aus Deutschland kommen oder vielleicht aktuell nicht in Deutschland sind? Da, glaube ich, liegt eine relativ große Chance, dass auch relativ kurzfristig vielleicht Unternehmen Bedarfe decken, weil sie diese Märkte für sie noch nicht angegangen sind. Also ein bisschen das andersrum, was du gefragt hast. Aber die Frage ging ja mehr in, was kann ich vom Ausland vielleicht lernen oder was ist im Ausland schon State of the Art? Und da muss man sagen, gibt es nicht den einen Punkt. Und da gibt es auch, und das ist am spannendsten eigentlich, nicht das eine Land, wo man sagt, boah, da machen die Unternehmen irgendwie viel mehr richtig. Das ist schon sehr ähnlich. Was sehr unterschiedlich ist, und das merkt man schon sehr genau, Volkswirtschaften, die eher wie Deutschland unterwegs sind, wo also es eine deutlichere Entwicklung zu einem bewerbenden Markt gibt, die investieren halt viel, viel mehr Geld in die Themen Recruiting und Employer Branding. Da ist sowas wie ein EVP auf einmal auf der Uhr, womit sich vielleicht auch kleinere Unternehmen noch nie Gedanken gemacht haben. Da wird auf einmal viel nachhaltiger gearbeitet. Das sieht man, finde ich, in Deutschland aber auch. Also die Branchen, die sehr gut laufen, die sich aber sehr schwer tun, gerade Fachkräfte, Führungskräfte oder auch einfach nur Arbeitskräfte zu gewinnen, die diesen Druck schon ganz hart spüren, die sind ja gezwungen, einfach mehr zu machen in alle Richtungen. Und das ist international relativ analog. Ich glaube, das, was sich aber trotzdem lohnt, was ich vorhin sagte, als ich meinte, so ein bisschen Ego googeln, sich selber mal als Arbeitgeber wahrnehmen, man kann ja wunderbar auch sich mal seine Marktbegleiter und Wettbewerber angucken. So. Und vielleicht eben nicht nur die in Deutschland, sondern mal im Ausland. Und zu sagen, hey, da gibt es einen im Ausland, die machen eigentlich auch einen sehr guten Job. Die sind in einer ähnlichen Branche wie wir. Ich bewerbe mich da mal und nehme das mal wahr. Wie nehme ich die Karriereseite wahr? Was erzählen die mir für eine Geschichte? Wie ist der Bewerbungsprozess und vielleicht auch die Candidate Journey, die dahinter liegt? Was finde ich vielleicht als Bewerbender über das Unternehmen? Auch da kann ich sagen, selbst wenn man nur eine Stunde investiert, das ist, glaube ich, die bestinvestierte Stunde, die man haben kann, weil es einem bestimmt 3-4 Dinge, häufig auch low-hanging fruits gibt, wo man sagen kann, ey, das ist ja eine mega Idee. Und das ist zum Beispiel etwas, das finde ich, ist einfach nicht sehr deutsch. Einfach mal den Mut zu haben, zu sagen, ich kann mir von anderen was abgucken, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Das ist gar nicht die Idee.
Sehr gute Idee, ja. Vor allem, man kann sich ja schwer was abgucken. Jetzt, also nehmen wir mal das Beispiel, wir haben ein Bauunternehmen, sitzen in Hamburg. Du kannst jetzt natürlich nicht zu deinem Marktbegleiter nebenan gehen und sagen, ich mache jetzt alles identisch wie er. Erstens, wenn beide das Gleiche kommunizieren, dann gibt es immer jemanden, der war zuerst da, der verbessert vielleicht damit seinen Ruf, wenn er gut sichtbar war, der andere verschlechtert sein. Bewerber dröseln sich auf und Feindseligkeiten werden entstehen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal als Bauunternehmen in Hamburg mal in Frankreich bewirbt bei einem anderen Bauunternehmen oder selbst in Baden-Württemberg. Ich stelle mir jetzt das gerade sogar mal als lustiges Intro vor. Stell dir mal vor, du sprichst da mit der Recruiterin und sagst so, hey, wir haben gerade die und die Herausforderung, also nachdem man mal den Prozess durchlaufen ist und ich wollte es einfach mal für mich erfahren. Wenn du möchtest, ich kann dir gerne auch mal von uns ein paar Einblicke geben. Lass uns im Austausch bleiben und schon kann man wachsen. Weil ja auch viele Unternehmen sind ja auch immer in ihrem eigenen Dunstkreis unterwegs. Hamburg hat eigene Herausforderungen im Thema Umgang mit Fachkräftemangel wie Schwäbisch Hall. Das sind unterschiedliche Arbeitsmärkte, gibt es unterschiedliche Lösungsstrategien. Wenn man die mal in einen Pool wirft und ein bisschen miteinander vermengt, kommt wahrscheinlich für beide Seiten was Besseres bei raus. Und gerade, ich glaube, diese Learnings aus anderen Regionen, anderen Ländern, anderen Branchen sind halt sehr, sehr wichtig, weil ich merke sehr, sehr häufig, dass die Unternehmen denken, meine Branche ist speziell, meine Region ist speziell. Natürlich, es braucht besondere Lösungen, aber diese Lösungen werden so oder so ähnlich schon von der gleichen, in einer anderen Branche, in einer anderen Region auch angewandt. Und ich glaube, da kann man sich immer viele Scheiben von abschneiden.
Hundertprozentig. Und jetzt warst du ja gerade in Frankfurt auf dem Leading Employers Award Event und das war ja eigentlich der Marktplatz für genau das. Und du hast das auch gemerkt, nicht nur am kleinen Tisch unter vier Augen, sondern sogar auf der Bühne im Bühnenprogramm haben Unternehmen Dinge geteilt. Und zwar sowohl, was gut läuft, als auch ihre Herausforderungen. Ich erinnere an Agaplesion, die sehr transparent auf der Bühne standen und gesagt haben, naja, wir haben eben unsere Branche, die ist unsere Branche und die hat Standardherausforderungen, die können wir auch nicht wegdeuten und die brauchen wir, sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, auch nicht irgendwie schön einfärben, weil spätestens am ersten Tag kriegst du die zu sehen oder die SOS-Kinderdörfer, die finde ich sich super positioniert haben, weil sie eine tolle Brand haben, aber auch sagen, naja, das bringt in bestimmten Feldern auch Herausforderungen mit sich und das Wichtige ist doch, die kenne ich und zu denen stehe ich auch und dann versuche ich sie anzugehen. Und genau das, was du gesagt hast, sich offen und ehrlich darüber auszutauschen, meistens profitieren beide davon.
Ja.
Und ja, natürlich, wenn ich jetzt einen Marktbegleiter hätte, der genau auf der anderen Straßenseite sitzt und wir balgen uns wirklich immer um die gleichen Kunden und die gleichen Mitarbeitenden, dann würde ich mich vielleicht auch schwer tun, mit der Geschäftsführerin ganz transparent über alles zu sprechen. Ich würde es aber nicht mal ausschließen, weil man ja auch darüber nachdenken kann, ob man nicht gemeinsam sogar stärker ist und überlegt, ob man nicht gemeinsam Aktivitäten hat, um Probleme und Herausforderungen zu lösen. Ein Satz dazu, es gibt in Hamburg die Automeile Netterfeld, wo ich mich als kleiner Junge immer gefragt habe, das ist doch voll verrückt, hier sind irgendwie 20 Autoläden nebeneinander, die nehmen sich doch alle das Geschäft weg.
Ja.
Wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es ja genau umgekehrt. Die sind halt so attraktiv als Masse, dass Leute, die ein Auto kaufen wollen, heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber vor 10, 15 Jahren war es ganz krass, alle nach Hamburg ins Netherfeld gefahren sind, weil sie gesagt haben, da kann ich mir 5, 6 Autos angucken. Und ja, die sind dann nicht alle bei einem Händler gelandet, aber am Ende haben alle ein Stück weit davon profitiert.
Ja, das ist ja ähnlich und das darf man natürlich in dem Bereich nicht machen. Da gibt es in Deutschland Gesetze dagegen und ich glaube auch international. Wenn man irgendwo in einer Touristenregion ist, da hat man ein Sushi-Restaurant, ein Steakhouse und nochmal einen Italiener. Die haben natürlich alle einen anderen Namen, eine andere Marke, arbeiten andere Mitarbeiter. Aber wenn man mal wirklich schaut, welche Firma steckt dahinter, ist da ganz häufig in allen dreien die gleiche Firma drin, weil Auswahl und aufeinander abgestimmte Auswahl mit den passenden Unterschieden sorgt dafür, dass jeder der Läden voll ist. Wenn das alles ein großes Steakhouse wäre, dann wäre es nur ein Drittel gefüllt, wenn überhaupt. Und ich glaube, das ist halt eben das Spannende dabei. Jeder hat etwas, wofür er steht, etwas, wofür er nicht steht. Und auf Basis dessen entscheiden sich Menschen mit Auswahl ja automatisch darauf, worauf sie Lust haben. Und das Ganze lässt sich, glaube ich, dann sehr, sehr gut auf das Beispiel sowohl mit den Autos als auch auf den Arbeitsmarkt übertragen.
Ja, absolut. Und am Ende des Tages wissen wir auch, natürlich gibt es für eine Person wahrscheinlich mehrere Arbeitgebende, wo sie sich wahnsinnig wohlfühlt. Sie kann zurzeit aber nur einen Job machen. Aber es ist ja auch nicht so, dass es da draußen irgendwie jetzt gar keine Fachführungs- und Arbeitskräfte mehr geben würde. Also ich glaube, in Summe ist es für Unternehmen einfach wichtig, sich selber regelmäßig anzugucken, ehrlich zu sein und daran zu arbeiten. Und das vielleicht manchmal auch eben mit externer Hilfe, weil das wissen wir alle, wenn man lange dabei ist, dann gehen die Scheuklappen runter, dann kocht man sein eigenes Süppchen und sieht Dinge eben vielleicht entweder nicht mehr, weil man sie wirklich nicht sieht oder weil man sie manchmal auch nicht sehen will.
Ja, absolut. Das erlebe ich immer wieder. Und da ist die Aufgabe der Personalabteilung natürlich auch, immer wieder frischen Wind reinzubringen. Das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass gerade im Mittelstand ganz häufig in der Personalabteilung auch jemand genau dafür eingestellt wird. Aber für genau diesen Austausch sind wir auch wieder im nächsten Monat in Wien, also das erste Mal in Wien bei den Leading Employers Awards. Das letzte Mal waren wir in Frankfurt und wir sind auch wieder eingeladen für einen kleinen Vortrag. Das heißt, Dennis und ich haben uns auf jeden Fall als Mission genommen, weil wir immer in Hamburg österreichisch essen gehen, dass wir jetzt versuchen, in Wien Hamburger Essen irgendwie zu uns nehmen zu können. Mal schauen, ob wir es schaffen. Nee, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf die Veranstaltung. Ich freue mich sehr drauf, wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich auf die Menschen vor Ort. Dazu wird es auch wieder ein Video geben von dem Vortrag und natürlich auch von dem Event einmal auf den Kanälen von Leading Employers.
Vielen Dank, Max. War eine Freude.
Ja, für mich auch. Danke. Bis zum nächsten Mal.